Ich lese einige Verse aus dem Matthäusevangelium aus dem Kapitel 26. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Doch Petrus versicherte: Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte: Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohepriester Kaiaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen: Der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten: Natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.
Guten Morgen. Stationen zum Sieg, Teil 2. Schlüsselmomente auf dem Weg zum Sieg. Nicht zu irgendeinem Sieg, sondern zu dem notwendigen Sieg über Verleugnung und Versagen und Schuld und Tod. Den Sieg, den Jesus durch seinen eigenen Tod, seine Auferstehung für uns erkämpft und errungen hat. Die Station, an der wir heute stoppen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man den Text liest, sieht ja nicht gerade nach einer Station des Sieges aus, sondern wirkt auf den ersten Blick wieder mal wie eine komplette Niederlage. Wie kann eine Situation, die mit der Beschreibung eines verzweifelten, heulenden, weglaufenden Petrus endet, wie kann das eine Station zum Sieg sein? Matthäus 26 beschreibt eigentlich zwei Geschichten, die parallel nebeneinander herlaufen. Zwei unterschiedliche Arten von Verhör, die hier stattfinden, deren Ausgang nicht gegensätzlicher sein könnte. Und Matthäus hat in seinem Bericht, in diesem Kapitel, diese beiden parallel verlaufenden Geschichten immer wieder miteinander verwoben. Und er springt in diesem Kapitel hin und her, mal hier, mal da, Szene hier, Szene da und so weiter. Zum einen ist da die Geschichte von Jesus und seinem Verhör vor dem Hohen Rat im Haus von Kaiaphas, dem Hohen Priester. Und zum anderen ist da die Geschichte von Petrus und seinem Verhör in dem Innenhof dieses Palastes. Ich habe drei Punkte heute, die ich mir gerne mit euch anschauen möchte. Das erste ist Versagen, das zweite ist Veränderung und das dritte ist Vergebung. Versagen, Veränderung und Vergebung. Es geht los mit Versagen. Nachdem wir uns letzte Woche zu Beginn dieser Serie angeschaut haben, was Maria aus Bethanien, was mit ihr geschehen ist und was in ihrer Situation Hingabe und Nachfolge für sie gekostet hat, sehen wir dasselbe heute bei Petrus. Im griechischen Text des Neuen Testaments gibt es ein Wort, Martyr. Davon ist das Wort Märtyrer abgeleitet. Das bedeutet Zeuge sein, die Wahrheit sagen. Hätte Petrus in diesem Moment hier, in diesem Innenhof, die Wahrheit über seine Beziehung zu Jesus gesagt, statt ihn zu verleugnen, hätte es ihn sehr wahrscheinlich das Leben gekostet. Er wäre Martyr, Zeuge gewesen, der die Wahrheit sagt, und damit sehr wahrscheinlich zum Märtyrer geworden. Wird deswegen das, was er macht, richtiger? Nein, es ist Schuld. Er versagt. Aber wir werden gleich sehen, wozu dieses Versagen geführt hat und wo das hinführen kann. Wer die Evangelien, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, Biografien über das Leben von Jesus liest, der wird feststellen, je dichter wir zeitlich an den Kern des Evangeliums, das, was Jesus für uns getan hat, an seinen Tod und seine Auferstehung kommen, desto mehr und desto dringender steht die Frage im Raum, was kann Nachfolge kosten? Und zwar sowohl die Frage, was es Jesus gekostet hat, als auch die Frage, was Jesus folgen für Nachfolger bedeuten kann, für die, die ihm vertrauen, für die, die glauben. Und daran hat sich, glaube ich, bis heute nichts verändert. Je dichter sich ein Mensch, je dichter sich ein Glaube, egal von wo wir starten, ob als Atheist, als Agnostiker, als Skeptiker, als Verletzter, als Neugieriger, je dichter sich jemand diesem Kern des Glaubens, des Evangeliums nähert, desto konkreter steht die Frage im Raum, was bedeutet das eigentlich für mich ganz persönlich? Wenn ich mich mit einem der 12 Jünger identifizieren sollte, wäre es Petrus, den ich mir raussuchen würde, der mir am ähnlichsten ist oder ich ihm. Und ich weiß nicht, ob das ein Lob ist oder wie auch immer. Aber es gab, seit Jahren frage ich mich und denke mir in manchen Situationen, Mann. Ich bin ihm so ähnlich und nicht nur in den positiven Eigenschaften. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren musste ich eine Aussage vor Gericht machen und ich weiß noch sehr genau um das Gefühl, als der Richter mich vereidigt hat und gesagt hat, damit nichts als die Wahrheit. Und ich wollte das und trotzdem war es ein mulmiges Gefühl, wo ich dachte, oh, jetzt ist Schluss mit lustig hier. Nachdem Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass sie alle ihn in der schwierigsten Situation seines Lebens alleine lassen würden, schwört Petrus, nichts als die Wahrheit zu sagen. Und er ahnt in diesem Moment noch nichts von seinem Verhör 3 oder 4 Stunden später im Innenhof. Und er sagt, Jesus, selbst wenn alle anderen, ich nicht. Ich würde sogar für dich sterben. Und scheinbar hält Petrus von allen Jüngern sogar wirklich am längsten durch. Er folgt Jesus zwar mit sicherem Abstand, aber er folgt ihm bis zum hohen priesterlichen Palast, in dem Jesus in einem überstürzten Eilverfahren verhört wird. Und in unserem Text heißt es, er ging in den Innenhof, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Und dort am Innenhof, dort im Innenhof am Feuer, wird es von Aussage zu Aussage und von Minute zu Minute schwieriger für ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr erkennt ihr die Dynamik, einmal auf dem falschen Gleis oder einmal falsch abgebogen und zuerst streitet er ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Bei der zweiten Frage streitet er ab und er schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Und beim dritten Mal schwört er und spricht einen Fluch aus. Verflucht nochmal, ich kenne den nicht. Und in dem Moment, in dem Petrus die größtmögliche innere Distanz zu Jesus verkündigt hat, die möglich ist, kräht der Hahn. Und es trifft ihn wie einen Schlag. Und er ist nicht nur traurig, es ist ihm nicht nur peinlich, er weint auch nicht nur, sondern er rennt weg und weint in bitterer Verzweiflung. Gerade mal 3 Stunden nach seinem Hingabeversprechen versagt Petrus. Lass es uns mal biblisch ausdrücken, gerade mal 40 Verse nach der Ankündigung von Jesus, du wirst mich verraten, wird genau das wahr, was er gesagt hat. Und jeder von euch, der versucht, mehr oder weniger gut Jesus nachzufolgen, wird wissen, wovon hier die Rede ist. Und diejenigen von euch, die Christen gegenüber skeptisch sind, die wissen wahrscheinlich auch, wovon hier die Rede ist, weil ihr schon mal so einen Versager kennengelernt habt. Ihr seid ja auch nicht besser. Ja, genau. So ist es. Und zum Glück ist hier die Geschichte nicht zu Ende. Es dauert wieder nur ein paar Tage und wir überspringen hier das zentrale Ereignis von Karfreitag, Jesu Sterben und Ostern, Jesu Auferstehung. Wir werden uns nächstes Wochenende intensiv damit beschäftigen. Es dauert wieder nur ein paar Tage und dieser Versager Petrus wird von diesem Jesus zum ersten und wichtigsten Leiter einer Bewegung erklärt, die bis heute existiert, der Kirche. 2 seiner Briefe und eine ganze Menge seiner Erfahrungen sind uns in der Bibel überliefert, weil seine Erfahrungen für uns so wichtig und so hilfreich sind. Als Christ, als Nachfolger von Jesus gibt es immer wieder Situationen, in denen unser Glaube und unsere Integrität Jesus gegenüber auf die Probe gestellt wird. Sagen wir die Wahrheit, egal was es kostet? Bekennen wir uns zu Jesus, auch wenn es schwierig wird? Oder ist uns Jesus peinlich? 2 völlig frei erfundene und einfach nur konstruierte Beispiele aus meinem Leben. Kommst du am Sonntag auch mit zum See? Nee, ich habe leider schon was vor. Ja, was denn? Ach, ich treffe mich mit so ein paar Leuten. Wieso das denn? Ja, wir haben so ein paar Fragen, die uns alle. Ja, wieso verschiebt ihr das nicht? Nee, es ist immer so, geht nicht. Das Treffen mit diesen Leuten heißt Gottesdienst. Und es war mir unangenehm. Oder im Restaurant, oder besser noch in der Mensa, vor dem Essen beten. Am Geschmack des Essens ändert sich durch dieses Gebet nichts. Aber an unserer Einstellung und unserer Dankbarkeit Jesus gegenüber. Und ich kann mich erinnern, wie oft ich dankbar war mit offenen Augen. Weil es mir unangenehm war. Aber was ist mir an Dankbarkeit eigentlich peinlich? Merkt ihr, wie viel das manchmal über unsere Einstellung zu Jesus aussagt? Wovor haben wir eigentlich Angst? Vor den Fragen, die kommen könnten? Oder vor den Möglichkeiten, die daraus entstehen könnten? Und ich habe mich gefragt im Laufe der Woche, ganz ehrlich, wenn selbst Petrus diesen Test nicht besteht, wie sollen wir das dann schaffen? Der war schon konsequent, der hat alles versucht, der ist Jesus gefolgt, der hat alles aufgegeben, der hat Jesus, als er verraten wurde und gefangen genommen werden sollte, mit dem Schwert verteidigt, hat jemandem ein Ohr abgehauen. Der war unglaublich verantwortungsvoll und hat es trotzdem nicht geschafft, er hat versagt. Und dieses Versagen ist ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Weil es zweitens zu einer Veränderung kommt und dieser Text nicht nur was über sein Versagen, sondern auch über seine Veränderung etwas sagt und das ist nicht ganz so offensichtlich. Ich will versuchen, das mit euch freizulegen. Die Evangelien im Neuen Testament sind Augenzeugenberichte. Matthäus schreibt also hier nicht irgendwas, was er von irgendeiner Nachbarin, die jemanden kennt, die dabei gewesen sein muss, als jemand irgendwie erzählt hat, dass er dabei war, dass Matthäus berichtet hier Originalberichte von Augenzeugen. Und es gibt 4 Evangelien und in allen 3 anderen, Matthäus haben wir uns angeguckt, in allen 3 anderen Evangelien wird dieser Versagensmoment von Petrus auch erwähnt. Unterschiedliche Details werden betont, aber es kommt in allen 4 Evangelien vor. Und diese Unterschiede sind für mich ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass es sich hier um zuverlässige Dokumente handelt, die nicht im Laufe der Zeit glattgebügelt wurden und vereinheitlicht wurden, damit es irgendwie glaubwürdiger wird, sondern in der Unterschiedlichkeit wurden sie stehen gelassen. Und dieser Versagensmoment ist für Petrus zu einem Schlüsselmoment geworden, weil er durch diese Niederlage verändert worden ist. So sehr, dass er danach noch 30 Jahre ein treuer, hingegebener, wertvoller, führender Leiter in der Kirche gewesen ist. Ein hingegebener Zeuge für Jesus. Und für mich persönlich ist dieser Abschnitt sehr ermutigend, weil hier so deutlich wird, welche Veränderung in einem Menschen selbst durch das größte Versagen, selbst durch die schlimmsten Niederlagen und selbst durch die tiefsten Zweifel ausgelöst werden kann. Entscheidend ist dafür nämlich nicht die Niederlage von Petrus und nicht unsere Niederlage, auch nicht seine Disziplin danach, sondern entscheidend dafür ist der Sieg, den Jesus in dem parallel verlaufenden Verfahren errungen hat, durch seine Verurteilung. Wir werden gleich sehen, wie diese beiden parallel verlaufenden Geschichten zusammenkommen und wie Petrus durch sein Versagen zu einem authentischen Zeugen für Jesus wird, der später während der Christenverfolgung unter Kaiser Nero hingerichtet wurde, ebenfalls gekreuzigt wurde, weil er später dann aus voller Überzeugung sagen konnte, jawohl, ich gehöre auch zu diesem Jesus. Die Karriere von Petrus, dem ehemaligen Fischer, der seine Familie aufgegeben hat und der seinen Job aufgegeben hat, seine Karriere als Leiter der Kirche, startet mit dem größten Versagen, mit einem der schwächsten Momente, die ein Mensch erleben kann. Was für eine Hoffnung für uns alle. Ich bin mir sicher, dass er zwischendurch immer mal wieder sich die Frage gestellt hat, ist es das eigentlich alles wert? Sind diese Ansprüche von diesem Jesus nicht irgendwie auch total überzogen? Habt ihr euch schon mal überlegt, was es für den Leiter Petrus bedeutet haben muss, dass in allen 4 Evangelien dieser Moment festgehalten wurde für alle Ewigkeit? Eigentlich nicht gerade die besten Startvoraussetzungen für eine Karriere als Leiter. Viele Leiter stolpern über ihre Schwäche, über eine Affäre, über eine Falschaussage. Und die Karriere ist damit zu Ende. Und deswegen wird so vieles vertuscht. Es sei denn, man merkt, wie dieser Moment seinen Platz findet in dem großen Bild. Ich habe mir überlegt, vielleicht wollte Petrus sogar, dass möglichst viele von seiner Schwäche erfahren, weil damit auch viele von seiner Veränderung erfahren können, die durch Jesus in sein Leben gekommen ist. Es hat irgendwie auch was authentisch Transparentes und was Sympathisches. Anders als in unserer Kultur heute, in der es hauptsächlich um die eigene Ehre und um das Ego geht, das war damals in dieser Kultur überhaupt nicht. Es ging immer zuerst um die Ehre der anderen. Man stellte niemanden bloß und schon gar nicht einen Menschen, der höher gestellt war als man selbst. Hier verleugnet ein Schüler, ein Nachfolger Petrus, seinen Lehrer und Meister und Herrn Jesus kulturell ein absolutes No-Go. Menschlich gesehen disqualifiziert sich Petrus hier. Und nennt mir bitte einen anderen Kontext, irgendeinen, Organisation oder Religion, die so einen Vollpfosten zu ihrem Leiter macht. Wo sonst noch kann ein Mensch der Leiter einer Bewegung werden, der den Gründer dieser Bewegung vorher verleugnet und verflucht? Wo geht das noch außer in der Kirche und bei Jesus? Und Johannes berichtet in seinem Evangelium von einer weiteren Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Wieder an einem Feuer, aber unter völlig anderen Umständen. An diesem Feuer bekommt Petrus wieder drei Fragen gestellt. Diesmal von Jesus selbst. Und diese Fragen haben auch irgendwas von Konfrontationstherapie. Es tut nochmal so richtig weh, damit es dann heilen kann. Und die Fragen, die Jesus Petrus stellt, ist dreimal dieselbe Frage, damit es nicht ganz so schwer ist. Und eigentlich ist die Frage auch gar nicht so kompliziert. Dreimal fragt Jesus Petrus: Petrus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Jesus greift damit die Behauptung von Petrus auf, die ein paar Tage alt ist: Auch wenn alle anderen dich verlassen oder verleugnen, ich nicht, Jesus, ich liebe dich mehr als alle anderen hier. Und nach allem, was in der Zwischenzeit passiert ist, fragt Jesus Petrus: Ist das immer noch deine Einstellung? Ist das immer noch deine Überzeugung? Denkst du immer noch so? Und die Veränderung von Petrus können wir an einer Kleinigkeit erkennen, nämlich daran, dass er in seiner Antwort bei sich bleibt. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Punkt. Petrus begründet nicht. Petrus argumentiert nicht. Petrus diskutiert nicht. Petrus vergleicht sich auch nicht mehr mit anderen. Petrus weiß, er hat versagt. Petrus weiß, hier ist eine Chance für Veränderung. Und Petrus kehrt um. Und Jesus sagt: Wow, du eignest dich, du bist ab jetzt der Leiter der Kirche. Wo bitte gibt es das sonst noch? Jesus, der Sohn Gottes und Retter dieser Welt, sagt hier: Dein Versagen und mein Sieg über Versagen ist eine gute Kombi. Dein Versagen und mein Sieg über Versagen machen dich zu dem, der du jetzt bist. Weil du diesen Fehler gemacht hast und aufgrund deiner Umkehr, kann ich aus dir den größten Leiter machen. Und ich bin davon überzeugt, dass es für einen Leiter kaum eine größere Berechtigung gibt, in das Leben von anderen Menschen hineinzusprechen, als die Erfahrung von persönlichem Versagen und das Wissen um die eigene Schwäche und Bedürftigkeit. Aber nicht nur das Bewusstsein der eigenen Schwäche, sondern noch viel wichtiger auch das Bewusstsein, was Gottes Gnade aus dieser Schwäche machen kann. Petrus hat schon unglaublich viel in diesem Moment von Gottes Gnade aufgebraucht. Und sie reicht trotzdem noch für uns alle. Wir müssen nicht mehr dafür leben, alles zu tun, möglichst Fehler zu vermeiden oder zu minimieren. Es gibt die Möglichkeit, nach Fehlern und nach Versagen umzukehren. Das ist es, was wirklich frei macht. Das ist es, was wirklich dazu führt, leben zu können. Ostern bedeutet, wir dürfen unser Versagen in Gottes Gnade eintauchen wie Eier in die Farbe. Und Gottes Gnade macht aus Versagen Weisheit und Freude und Hoffnung und einen veränderten Charakter. Ich glaube, ich kann so weit gehen und ich möchte so weit gehen und sagen, weil Petrus diese Erfahrung des Versagens gemacht hat, konnte er sich von Gott als größter Leiter gebrauchen lassen. Warum ist das für uns wichtig? Vielleicht hast du gerade den Eindruck, dass dein Leben nach Plan B verläuft oder verlaufen muss, weil du Plan A vermasselt hast. Durch einen großen Fehler, durch falsche Entscheidungen, durch Inkonsequenz, durch was auch immer. Was, wenn Petrus hier Jesus nicht verleugnet hätte? Es ist rein hypothetisch, wir wissen es ja nicht sicher. Es ist nur eine Vermutung. Was, wenn er dort im Hof gesagt hätte, jawohl, ich bin auch einer von seinen Jüngern und das ist auch gut so. Sehr wahrscheinlich wäre er tatsächlich mit Jesus gestorben. Konsequent und treu im Glauben, aber leider tot. Und damit unbrauchbar, um ein lebendiges Beispiel und ein lebendiger Träger der Gnade Gottes für andere Menschen zu werden. War es also okay, was er gemacht hat? Nochmal nein. Es war Schuld. Es war definitiv nicht okay. Aber wenn wir mit unserem Versagen, mit Fehlern, mit Schuld, die ja sowieso ständig passieren in unserem Leben, damit zu Jesus kommen und es in seine Gnade eintauchen, dann braucht es keinen Plan B für unser Leben, weil Gott den ganzen Mist in Plan A einbaut und zu unserem Besten werden lässt. So funktioniert Gottes Logik. Versagen, Veränderung und als letztes noch Vergebung. Was ist hier passiert? Wieso konnte das alles so sein? Was ist hier los? Nochmal zurück in den Text. Ich empfehle euch nachher zu Hause oder in euren Kleingruppen nächste Woche mal Kapitel 26 im Zusammenhang zu lesen und zu gucken, wie verlaufen diese Parallelen. Petrus bekommt Fragen gestellt. Und Jesus bekommt Fragen gestellt. Es ist Petrus, für den ist es eine Art Prozess. Jesus ist in einem Prozess. Petrus wird mit der Wahrheit konfrontiert, du bist doch auch einer von denen. Jesus wird mit Lügen und Halbwahrheiten konfrontiert. Petrus kommt frei, weil er sich verteidigt und lügt. Jesus wird verurteilt, weil er sich nicht verteidigt und so scheinbar die Lügen gewinnen. Petrus kommt frei, obwohl er verdient hätte, verurteilt zu werden, und Jesus wird verurteilt, obwohl er verdient hat, frei zu kommen. Und das ist hier kein doofer Zufall. Kurz vorher, bei der Einsetzung des letzten Mahls, des Abendmahls zusammen mit seinen Jüngern hat Jesus gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes, vergossen für euch, für viele. Und er sagt damit, bei seiner Kreuzigung hat Jesus die Strafe von Petrus bekommen, die eigentlich für Petrus nötig gewesen und richtig gewesen wäre und die wir alle aufgrund von unserem Versagen verdient hätten. Aber weil Jesus anstelle von Petrus verurteilt und bestraft wurde, konnte Petrus freikommen, weil Jesus das für ihn übernommen hat. Dieser Tausch, der hier stattgefunden hat. Und bei Lukas, einem der Evangelisten, findet sich ein wichtiges Detail, von dem ich nicht weiß, warum die anderen das nicht erwähnt haben. Er fügt bei der Ankündigung von Jesus zu Petrus, du wirst mich verleugnen, etwas ganz Wichtiges hinzu. Er sagt dort noch, Jesus, ich aber, Petrus, habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Von Anfang an denkt Jesus nicht nur an das Versagen, sondern auch schon an die Umkehr von Petrus und an diese Begegnung am Feuer, am Strand, beim gebratenen Fisch. Petrus, die Veränderung, die du durch meine Gnade erleben wirst, wird anderen helfen, sich auch zu verändern. Petrus, du fragst mich nach dem, warum das so sein kann? Weil ich, der Sohn Gottes, für dich gebetet habe, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus betet für uns, dass wir unseren Glauben nicht verlieren und nicht verrückt werden. Jesus wurde auf der Erde für seinen Anspruch, Gottes Sohn und Retter dieser Welt zu sein, angeklagt und verurteilt, damit er vor dem Gericht Gottes, wo irgendwann mal alle Schuld von allen Menschen gleichzeitig offenbar werden wird, für die Menschen, die ihm vertrauen, dann als Anwalt auftreten kann. Jesus wurde hier verurteilt und bestraft, damit er dann für uns als Anwalt auftreten kann. Und weil das so ist, betont Paulus das in seinem Brief an die Kirche in Rom und ich lese euch ein paar Verse vor. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch irgendetwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Völlig unabhängig davon, ob du Agnostiker bist oder Atheist oder Christ, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Deswegen verteidigen wir uns, wenn wir irgendwie falsch dargestellt werden. Wir argumentieren, wir diskutieren, um andere davon zu überzeugen, dass wir eigentlich ja ganz anders sind. Und spätestens, wenn wir vor Gott stehen und merken, dass es ihn gegeben hat, dann werden wir auch merken, dass wir da einen guten Anwalt brauchen. Weil unsere Argumente lächerlich sind. Und die gute Nachricht der Bibel lautet, wenn wir Jesus als Herrn und Retter kennen, dann müssen wir uns nicht mehr selbst verteidigen, weil er unser Anwalt sein wird. Er hat unsere Strafe bekommen, sich so sehr mit uns identifiziert, dass er weiß, wovon er redet, damit er als unser Anwalt auftreten kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich schon gesagt und gedacht und gebetet habe, Herr, das war aber jetzt wirklich das letzte Mal, nie mehr, Herr, vergib mir noch das eine Mal und eine Stunde später oder einen Tag später oder eine Woche später. Und in meiner Vorstellung war das immer der Moment, in dem Jesus dann zu Gott gegangen ist und gesagt hat, Papa, Steffen schon wieder. Gestern hat er noch versprochen und Gott zu Jesus sagt, hast du eine Idee, was wir mit ihm machen? Ja, komm, lass uns ihm noch eine Chance geben. Also mach's mir zuliebe. Also Jesus appelliert an die Gefühle Gottes und kriegt ihn weich und ich krieg noch eine Chance. Und dann bin ich im Laufe der Woche über 1. Johannes 1, Vers 9 einen Vers im hinteren Teil des Neuen Testaments gestolpert, wo steht, Gott ist treu und gerecht und er vergibt Schuld und reinigt uns von Ungerechtigkeit. Jesus appelliert bei Gott nicht mehr an seine Gnade, sondern an seine Gerechtigkeit. Vater, Steffen ist schon wieder da. Siehst du die Schuld in seinem Leben? Ich habe dafür bezahlt. Es ist komplett erledigt. Weißt du noch, mein Blut, hier, meine Hände. Und Papa, wäre es nicht ungerecht von dir, wenn er dafür nochmal bestraft würde? Ich habe die Strafe schon getragen. Er braucht nicht nochmal bestraft zu werden. Er gehört doch jetzt zu dir. Ist doch dein Kind, deine Familie. Lass ihn nicht aus deinen Armen fallen. Ich frage nicht nach deiner Gnade, sondern ich frage nach deiner Gerechtigkeit. Jesus bittet Gott nicht um eine weitere Chance für uns. Wer Jesus vertraut, ist mit seiner Gerechtigkeit angezogen und damit in Gottes Augen rein und nicht nur einigermaßen okay. Wir sind nicht nur entschuldigt, sondern gerecht. Und keine gute Tat kann diese Gerechtigkeit vergrößern und keine schlechte Tat kann Gottes Gerechtigkeit kleiner machen. Weil Jesus der gleiche ist. Gestern, heute, morgen, für immer. Was antwortest du, wenn du gefragt wirst, gehörst du auch zu diesem Jesus? Ja klar, merkst du das nicht? Nee, merkt man nicht. Oder, ja, aber eigentlich habe ich es gar nicht verdient. Und oh, ja. Oder vielleicht wie Petrus. Oh, weia, ja, das ist eine Geschichte. Eigentlich dürfte ich gar nicht. Aber ich bin nicht nur passives Mitglied, sondern ich habe sogar Verantwortung übernehmen dürfen. Und das geht nur, weil Gott zwei Dinge hat. Gnade und Humor. Aus der Kombination von Versagen und Veränderung und Vergebung entstehen Menschen, die Gott gerne gebrauchen möchte. Drei wichtige Stationen zum Sieg. Lass uns beten. Jesus, danke, dass an diesem Beispiel von Petrus so viel von deiner Größe deutlich wird. Danke, dass du den Sieg über Versagen und über Leugnen und über Peinlichkeit und über Scham für uns errungen hast. Herr, das ist so schwer zu kapieren. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort so offen mit uns redest und dass diese Beispiele von einem versagenden Leiter nicht rausgenommen wurden, um das irgendwie leichter zu machen, sondern dass darin deine Größe deutlich wird. Herr, bitte schenk uns heute Hoffnung durch diesen Versager Petrus, der diese Veränderung erlebt hat durch dich. Und danke, dass das Gleiche für uns auch noch verfügbar ist, weil du dich verfügbar gemacht hast für uns. Danke für deine Gnade und für deine Gerechtigkeit und für deinen Humor, uns einsetzen zu wollen für andere Menschen. Amen.